Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute als kleines Samt versus Seide Special. Es ist nämlich da Jörg Müller, Richter und Präsident des OLG Karlsruhe. Mit Jörg teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam sammeln wir auch heute wieder Denkanstöße für euch, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Jörg, ich freue mich sehr, dass du heute mal außertourig zugeschaltet bist und Zeit hast, mit mir ein bisschen über den Rechtsstaat zu plaudern.
Ja, ist ja eigentlich unser Kernthema, liebe Steffi, und deshalb freue ich mich, dass wir uns mal ganz konzentriert diesem Begriff und diesem Thema zuwenden können.
Ja, guck, und heute auch quasi in ganz, ganz richterlich schick.
Ja, ich kann auch seriös.
Ja, hätte ich es gewusst, dann hätte ich mich auch fein gemacht, Jörg. Pass auf, lass uns einsteigen. Ich sage Rechtsstaat und das Erste, was dir dazu einfällt, wäre?
Ist ein Geschenk, aber eins, das Schutz und Pflege braucht, damit es erhalten bleibt. Ich vergleiche es immer gern mit einem Baum. Ein gesunder Baum ist stark und vermittelt es auch und bietet Schutz gegen Regen und gegen zu heiße Sonne. Aber wenn es zu lange trocken bleibt, wenn er nicht gepflegt wird, wenn es zu viele Schädlinge gibt, die man da dran lässt, dann kann es sein, dass er plötzlich umkippt und man sieht vorher die ganzen Alarmzeichen nicht so deutlich, wenn man sich mit Bäumen nicht gut auskennt. Und das Zweite, was mir beim Begriff Rechtsstaat immer einfällt, ist, das klingt wie was Esoterisches, was Theoretisches, was Abstraktes und etwas für die Jura-Nerds. Es ist aber was, was ganz, ganz elementar ist für die Sicherung unserer ganz alltäglichen Freiheit.
Das Bild mit dem Baum fand ich sehr schön. Das hatten wir hier auch noch nicht in diesem kleinen Format. Jörg, gibt's einen Artikel im Grundgesetz? Ich meine, sie sind alle toll. Aber gibt's einen, der dir entweder generell oder vielleicht sogar aktuell besonders wichtig ist und vielleicht warum?
Also klar, über allem steht Artikel 1 und alles, was danach kommt, dient auch wirklich nur dazu, das abzusichern, dass die Menschenwürde von diesem Staat immer gewahrt und geschützt wird, dass es also weder selber angreift noch Dritten erlaubt, diese Würde der Menschen anzugreifen. Und wenn man in der Rechtsprechung tätig ist, dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, dass das Sprechen von Urteilen das eine ist, das Setzen von Recht das eine ist, aber das Wichtige ist, dass es am Schluss auch wirklich gutes Recht in der Praxis ankommt und umgesetzt wird. Und da gibt es einen Artikel, den ich als Richter und als Staatsbürger einfach genial finde, weil er zeigt, wie intelligent und auch wie ausgewogen unsere Verfassung ist. Das ist der Artikel 100, den wahrscheinlich kein Mensch kennt. Aber ich liebe ihn sehr. Ganz kurz gefasst sagt der Artikel 100, lieber Richter, liebe Richterin, du musst dich zwar ans Gesetz halten, aber wenn du ein blödes Bauchgefühl hast dabei und das Gefühl bekommst, dieses Gesetz ist vielleicht nicht gerecht und es verstößt möglicherweise gegen Artikel 1 und die anderen Grundrechte, dann stopp. Dann wend's nicht an, sondern dann schreib dem Bundesverfassungsgericht, ich habe hier Zweifel, bitte sagt mir, darf ich das anwenden oder darf ich es nicht anwenden. Und diese Regelung finde ich genial, weil sie im Prinzip die Lehre von zwei schrecklichen historischen Erfahrungen verbindet, nämlich die Erfahrung vom Absolutismus. Da sitzt einer, der sagt, ich spreche nicht nur Recht, ich setze auch Recht und ich verführe es auch aus. Und wenn ich wäre ein Rechtsspruch, merke ich jetzt gern anders, dann ändere ich Recht einfach und mache weiter. Das soll nicht sein. Und genauso wenig soll es sein, dass der Richter wie so ein Spruchautomat ferngesteuert werden kann durch Recht, das inhaltlich eigentlich Unrecht ist, so wie es im Dritten Reich passiert ist. Dass man formal Recht gesetzt hat, an das die Richterinnen und Richter sich halten mussten. Und die haben keinen Weg gesehen, zum Teil sich über unmenschliches, formal geltendes Recht hinwegzusetzen. Und das ist eine geniale Lösung, die die Verfassungsväter und Mütter da 1949 gefunden haben.
Ich weiß nicht, ob schon mal jemand die Radbruchsche Formel, die dem ja zugrunde liegt, schöner und einfacher erklärt hat. Aber ja. Und tatsächlich bist du der Erste, der sich Artikel 100 ausgesucht hat, wenn ich es jetzt, nee, das hätte ich mir gemerkt. Sehr gute Wahl und sehr wichtige Wahl. Und das können wir uns ja mal im Hinterkopf behalten, ob wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen mal in unserem Lieblingsformat. Ja. Da könnte man ja vielleicht auch noch mal anhand ein paar Beispielen das Ganze erörtern. Nein. Jörg, es ist mir bei anderen Episoden mit Anwälten und Anwältinnen und Richtern schon so gegangen, dass natürlich diese Frage so ein bisschen ja, krumm ist, aber es bekommen ja alle dieselben Fragen, also auch du. Und die Frage lautet, bei welcher Gelegenheit hast du beruflich oder privat, und bei dir möchte ich gern aus dem Oder ein Und machen, zuletzt vom Rechtsstaat profitiert? Und damit meine ich jetzt eben nicht, dass du als Richter arbeitest und damit deinen Lebensunterhalt verdienst, sondern tatsächlich inhaltlich profitiert.
Also tatsächlich ist es ein tolles Privileg, in dieser Konstellation in einem Rechtsstaat als Richter arbeiten zu dürfen. Also ich könnte es nicht aushalten, ehrlich gesagt, gezwungen zu sein, Unrecht umzusetzen. Und dass ich mit diesem Artikel 100 die Freiheit habe zu sagen, ich bin natürlich Gesetz und Recht verpflichtet, aber in erster Linie bin ich Menschlichkeit verpflichtet. Und dort, wo ich das in Konflikt sehe, darf ich das äußern und muss ich es äußern. Ich muss in dem Job mein persönliches Gewissen nicht abgeben. Im Gegenteil, das ist dort ganz zentral gefragt. Das empfinde ich als großes Privileg. Deshalb also, auch wenn du uns eigentlich verboten hast, doch in dieser Form mit dem Job zu arbeiten, ist für mich ein ganz großes alltägliches Privileg in diesem Rechtsstaat. Privat profitiere ich davon, wie alle davon profitieren. Ich habe Freiheiten, die mir so weit zustehen, bis ich irgendjemand anderem damit dessen Freiheit streitig mache. Und dann gibt es immer einen Weg, wie man eben irgendwie versuchen muss, dass beide möglichst viel von ihrer Freiheit verwirklichen können. Und wenn wir uns da nicht einigen können, kann auch ich vor Gericht ziehen. Habe ich in seltenen Fällen auch schon gemacht. Und ich kann in einem Rechtsstaat auch mit gewissem Vertrauen staatliche Macht in Anspruch nehmen, um mein Recht durchzusetzen. Und ich finde schon die Tatsache, dass man das kann, dass es jeder weiß, dass man es kann, dass jeder weiß, dass es effektiv funktioniert, hilft schon sehr viel dabei, dass man sich dann doch vernünftig miteinander unterhält und eine Einigung findet, die für beide tragbar ist. Und insofern, klar, es gibt auch noch ein paar so konkrete Erfahrungen. Ich habe es an anderer Stelle mal erzählt, so was mich sozusagen in die Jura gebracht hat, als ich als Schüler Kundgebung gemacht habe mit einem Freund zusammen gegen den Besuch eines chinesischen Bildungsministers an unserer Schule. Damals lief so eine Hinrichtungswelle in China, so eine öffentliche. Und mein Rektor hat mich mit landesweitem Schulausschluss bedroht. Und ein Freund, der Anwalt war damals, hat mir in 3 Minuten erklärt, dass das heiße Luft ist. Und da habe ich gedacht, das ist doch wirklich gut, wenn man sich in Recht auskennt. Und wenn es einen Rechtsstaat gibt, der meine Freiheiten da einfach schützt, auch gegen einen Rektor, der sich gekränkt fühlt und da einfach überreagiert. War eine sehr positive Erfahrung, das Recht um meiner Seite zu haben.
Ja, gucke. Und jetzt? Arbeitest du in diesem Bereich und trägst dazu bei, dass dieses tolle System, das wir haben, funktioniert für jedermann. Jörg, wo siehst du dich? Weil du sagst, es ist ein Privileg und Privilegien bringen ja auch immer Pflichten und Verantwortung mit sich. Wo siehst du dich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht und welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, privat und in deinem Beruf?
Also ob der Beitrag ausreichend ist und welche Qualität er hat, das sollen andere beurteilen, wo ich mich bemühe. Ich versuche im Hauptjob verantwortlich zu arbeiten. Das heißt für mich, wenn ich als Richter arbeite, was ich nur noch selten tun kann, ich möchte dann versuchen, wirklich rechtliches Gehör zu gewähren. Die Leute sollen das erzählen dürfen, was für sie am Fall wichtig ist. Ob es für mich rechtlich wichtig ist, entscheide ich dann hinterher. Aber ich möchte zuhören und ich möchte auch das ganz bewusst vermitteln. Hier ist Platz, damit jeder das äußern kann, was ihn in der Sache bewegt. Und oft sind es ja Dinge, es ist oft ein ganz anderer Konflikt als das, was uns im Schriftsatz entgegenkommt. Dazu gehört auch, dass wenn ich dann am Schluss entscheide, ich versuche das wirklich in normaler Sprache für die Empfänger, die da sind, verständlich zu machen, damit sie es auch annehmen können. Es geht nicht nur darum, dass der Fall gelöst wird, sondern dass Rechtsfrieden hergestellt wird. Und dafür muss ich das innerlich annehmen können, was mir da gesagt wird. Sozusagen zweite Hälfte meines Hauptjobs, wo ich nicht richterlich tätig bin, sondern eben als Repräsentant der Justiz und als jemand, der sie organisiert. Ich versuche auf verschiedenen Kanälen, einen kennst du, oder mehrere kennst du, den Rechtsstaat zu erklären, und zwar so, dass es praktisch wird, dass man wirklich versteht, warum geht mich das was an, warum habe ich was davon, warum ist das für mich wichtig, wo hat es für mein Leben eine Bedeutung. Ich versuche auch nach innen in die Justiz für Verständlichkeit zu werben, auch da die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich wirklich offen zu zeigen für die Anliegen, die an sie herangetragen werden und sich auch dort in verständlicher Sprache zu äußern. Ich versuche auf verschiedenen Kanälen auch Nahbarkeit herzustellen, einfach damit Vertrauen wachsen kann. Mache verschiedene Veranstaltungen, mache Vorträge, Stiftung Forum Recht, Sachen veranstalte, Podiumsdiskussionen, lade auch mal hier ins Haus ein und erkläre einfach, wie wir arbeiten. Ich versuche auf Social Media mich zu äußern und dort Leute zu erreichen, vielleicht gerade die, die nicht so staatsnah und nicht so staatstragend vom Grundsatz her eingestellt sind, sondern vielleicht eher skeptisch. Und habe da gerade zum Beispiel im Fediverse erstaunlich gute Erfahrungen gemacht, dass man wirklich in tolle Gespräche kommt. Im Zivilen tue ich das, was vielleicht nicht alle Bürger tun, aber doch zum Glück viele. Ich engagiere mich ehrenamtlich. Ich versuche praktische Arbeit zu machen für Menschen, die in Not sind oder die geflüchtet sind. Ich versuche mich politisch zu engagieren. Man trifft mich durchaus öfters mal auf einer Demonstration für Themen, die mit Recht und Gerechtigkeit zu tun haben. Und ich versuche mich auch zum Beispiel auf öffentlichen Veranstaltungen, deshalb auch heute das schöne Häs, sehen zu lassen, wo es wichtig ist, dass Vertreter des Staates zeigen, wir stehen zu euch, auch wenn ihr angegriffen seid. Das gilt für mich im Moment zum Beispiel vor allem für viele Religionsgemeinschaften. Auch wenn ich persönlich nicht so religionsnah bin, aber dort will ich mich sehen lassen. Ich möchte da Solidarität bekunden, dass die Menschen wissen, sie gehören zu uns, sie haben ihren Platz und wir lassen sie dann nicht im Regen stehen.
Ich finde, du hast jetzt so viele wahnsinnig wichtige Punkte angesprochen, die mich auch immer beschäftigen. Weil ich glaube, wir haben ein großes Thema mit Vertrauen in den Rechtsstaat. Es ist ein großes Thema. Ich bewege mich ja auch viel auf Social Media und man liest da häufig Dinge, die mir wirklich nahe gehen. Also entweder du kriegst doch sowieso nicht recht, auch wenn du recht hast. Oder jetzt gerade wieder, das war eher auf Bundesebene, dass ja die Richter nicht wirklich neutral sind. Und das trifft mich immer zutiefst, weil ich ja auch in diesem System arbeite. Und ich glaube, je einfacher und verständlicher man gewisse Dinge erklärt, desto eher werden sie akzeptiert. Und deswegen finde ich auch den Punkt, dass du jetzt eben angesprochen hast, dass du im Gericht versuchst, dich so auszudrücken, dass die es betrifft, nämlich die Parteien, dass die dem auch folgen können. Und viele Richter tun das und Richterinnen, ich schätze das sehr. Ich habe es leider, ist allerdings schon lange her, auch schon erlebt, dass du als Anwalt da sitzt und wenn du nicht optimal die ganze Akte auswendig kennst, denkst du, wo sind wir denn jetzt gerade hier?
Ja.
Und das geht ja natürlich den Parteien umso mehr so, weil die ganzen Rechtsbegriffe nicht verstanden werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn du vielleicht in der Sache mal keinen Erfolg hast, dass ganz viel Rechtsfrieden damit hergestellt werden kann, wenn du das Gefühl vermittelst, jetzt hat mir endlich mal jemand zugehört und ich habe auch verstanden die Begründung, warum das jetzt hier nicht geklappt hat.
Ja.
Also ich glaube, diese Transparenz und die Nahbarkeit, die führt dann auch zur Akzeptanz. Und ich bin immer dankbar, wenn du dir Zeit nimmst und so ein paar Dinge erklärst. Ich lerne ja auch jedes Mal wieder neu dazu. Und ich glaube, dass damit leistest du einen ganz wichtigen Beitrag. Und jetzt nicht, weil ich deine Gesprächspartnerin bin, sondern unabhängig davon. Ich finde das auch bei anderen Richtern ganz toll. Da gibt's ja auch mal auf der Homepage, das war's jetzt gerade, Schleswig-Holstein, Videos dazu. Was erwartet mich, wenn ich Zeuge bin und so. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
Ja, und also ich habe das schon an so vielen Stellen festgestellt, wenn man einfach mal die Ruhe mitbringt und die Gelassenheit und die Menschen erzählen lässt, auch mal aufgeregt erzählen lässt, auch mal unsachlich erzählen lässt. Man kann es ja dann ein bisschen einhegen, wenn es eskaliert. Aber das tut den Menschen so gut, einmal wirklich vor einer Instanz, von der sie glauben, dass die es versteht und dass die dann auch was kompetenter zu sagen kann, es so erzählen zu dürfen. Und es bietet eben auch die Chance, auf diese Nebenkonflikte oder auf den eigentlichen Hauptkonflikt einzugehen und die Sache wirklich zu bereinigen. Ich habe schon wirklich Vergleich geschlossen, vor allem auf einem Amtsgericht, als ich dort noch tätig war. Die hatten mit dem formalen Streitstoff nichts zu tun, ja. Und wenn man dann gesagt hat, was machen wir mit dem Prozess, halt, das kriegen wir selber hin, ja. Weil einfach das, um was es wirklich emotional ging, bereinigt war. Das finde ich ehrlich gesagt als Richter super befriedigend, wenn man das Gefühl hat, du hast was in Ordnung gebracht, du hast was geschlichtet, die Dinge sind entschärft worden und die Menschen sind wieder ins Gespräch gekommen miteinander und machen selber wieder weiter. Das ist super. Übrigens noch ein Fun Fact, weil du gesagt hast, es gibt auch den Vorwurf, die Justiz sei ja nicht neutral und sei befangen. Also aus dieser Ecke kommen ja ganz oft Dienstaufsichtsbeschwerden.
Mhm.
Und ganz oft werde ich dann angeschrieben mit der Forderung, ich solle mal diesem oder jenem Richter sagen, wie er zu entscheiden habe. Oder ich soll den Richter austauschen. Also die Leute, die behaupten, die Richter seien nicht unabhängig, verlangen von mir, dass ich unabhängige Richter entweder aus dem Verfahren abziehe oder ihnen sage, wie sie zu entscheiden haben. Und sind dann höchst entsetzt, wenn ich ihnen sage, das ist genau das, was auf gar keinen Fall geht.
Das ist ganz, ganz interessant. Aber ich glaube, dass das mit eigentlich allen Berufen in der Justiz einhergeht, dass du relativ viele Beschwerden und oder Strafanzeigen hast. Das hat mir damals in der Stage bei der Staatsanwaltschaft, haben mir das meine Ausbilderin und ein anderer Ausbilder beigebracht und haben gesagt, also wenn du deinen Job richtig gut und gewissenhaft machst als Staatsanwalt, dann hast du selber eine unfassbare Fülle von Strafanzeigen am Hals. Und ich durfte mir das dann in Metis angucken zu jedem Ausbilder, wie viele Anzeigen die gefangen hatten, weil da kannst du ja auch einfach die, da sind ja die Eingänge dokumentiert. Das ist ja nicht wie das normale Register, sondern Metis kannst du einfach alles, was eingegangen ist, sehen. Fand ich ganz spannend. Und so ist es natürlich bei Richtern häufig auch.
Ja. Wobei als Staatsanwalt, also ich war ja auch mal eine Zeit lang Staatsanwalt, war Umwelt- und Wirtschaftsstaatsanwalt in Stuttgart. Und ich habe mir damals zum Maßstab gemacht, ich möchte mich im Verfahren so verhalten, dass ich dem Angeschuldigten oder dem Beschuldigten und seinem Verteidiger guten Gewissens unter die Augen treten kann, selbst wenn sich herausstellt, da war nichts. Hat sich sehr bewährt, weil ich mal eine Riesendurchsuchung gemacht habe, Einsatzkommando und allem drum und dran, die in einer Ordnungswidrigkeit geendet hat. Und selbst da habe ich das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, man kann auch dort vermitteln, dass man hier einfach den Job macht, hier keinen persönlichen Verfolgungseifer hegt und die Menschen mit Respekt und Anstand behandelt, aber trotzdem die Strafsachen aufklären und auch verfolgen will, wenn sie sich bestätigen. Ja. Also das, was man oft so in Filmen oder Fernsehen sieht, dieser verfolgungseifrige Staatsanwalt, das muss nicht die Praxis sein. Natürlich gibt es Verfahren, die einen sehr angreifen und wo man wirklich auch unbedingt will, dass Täterin oder Täter dingfest gemacht werden. Aber im persönlichen Umgang kann man trotzdem anständig bleiben.
Habe ich ehrlich gesagt auch selten anders erlebt. Es kommt natürlich darauf an, für welchen Bereich du zuständig bist als Staatsanwalt. Aber manche sind eben so gelagert, dass du da so oder so die Beschwerden bekommst. Einfach von den Delikten her. Und das war in dem Fall so. Aber ich habe im Wesentlichen auch nur Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kennengelernt, die wirklich drauf bedacht sind, wirklich sachlich zu sein und nicht anzugreifen und auch keine Eigeninteressen sowieso nicht. Also ich habe eigentlich nur gut, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, und das kann immer mal passieren, nur gute Erfahrungen gemacht bei Richterinnen und Richtern ebenso. Ja, gibt es ein rechtsstaatliches Thema, das dich momentan vielleicht ganz besonders umtreibt?
Ja, und zwar so ein Nebenast, wenn wir beim Baumbild bleiben, vom Populismus, der gerade so um sich greift, selbst in der bisherigen demokratischen Mitte. Diese Haltung, die vermittelt wird, die Politik müsse sich doch eigentlich nicht ans Recht halten, sondern das Recht müsse sich der Politik anpassen. Und da wird dann mit dem Volkswillen argumentiert und letztlich wird verlangt, dass man rechtsstaatliche Regeln und rechtsstaatliche Normen einfach mal überfahren dürfe, weil es jetzt so wichtig ist und weil es so viele wollen. Und das halte ich für außerordentlich gefährlich. Und das findet eben nicht nur in den USA statt oder in Russland oder so, sondern es findet auch bei uns statt. Also wenn man zum Beispiel sagt, man will jetzt Haftbefehle nicht mehr vollstrecken, wenn man sich grundsätzlich der Person freundschaftlich gegenüberstellen möchte. Sowas sollte wirklich tabu bleiben. Denn damit vermittelt man ganz klar, das Recht ist nur was, das kann man berücksichtigen oder auch nicht. Und tatsächlich, unsere Verfassung ist ganz klar so gestrickt. Es gibt hier Regeln, die sind unumstößlich, bis dahin, dass man sogar, wenn man entsprechende Mehrheiten für eine Verfassungsänderung aufbringen würde, diese Regeln nicht ändern könnte. Sogenannte Ewigkeitsklausel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Und die Bindung an Recht und Gesetz, die ist tatsächlich unumstößlich. Man hat Wege, um Recht in aller Form zu ändern, innerhalb dieser Grenzen. Aber dieser Schritt muss zuerst gemacht werden, bevor man dann sich entsprechend dem neuen Recht verhalten kann. Und solange man diese Mehrheiten nicht beieinander hat, gilt das Recht. Und das erwarte ich eigentlich von jedem, der sich in unserem Staat um Verantwortung bewirbt oder Verantwortung hat, dass er sich diesem Primat des Rechtsstaats ganz klar unterwirft und sagt, ich mache nur das, was erlaubt ist. Und wenn etwas nicht erlaubt ist, was ich wichtig finde, dann bemühe ich mich darum, dass es erlaubt wird. Und dann tue ich's. Und das fehlt mir zurzeit an einigen Stellen und das finde ich beängstigend. Man beklagt sich gerade von dieser Seite aus übrigens oft drüber, dass der Respekt vor staatlichen Institutionen und vor dem Recht und was weiß ich fehlt, und selber proklamiert man ganz öffentlich, dass man jetzt das Recht bewusst brechen werde, um mal zu zeigen, dass man hier dem Volkswillen gehorcht. Das ist unannehmbar für mich als Staatsbürger und unannehmbar für mich als Jurist.
Das geht mir ganz genauso. Wichtiger Punkt. Aber das ist ja so ein Klassiker, ne? Dass immer derjenige, der besonders laut schreit, just das, was er anprangert, gerne selbst tut. Also das ist ja nichts Neues und ich gebe dir recht, ich nehme diese Entwicklung auch wahr und so kann unser Rechtsstaat auf Dauer nicht funktionieren. Du brauchst eine gewisse Struktur, die ist nun mal festgelegt und da musst du dich drin aufhalten, innerhalb der Leitplanken und die nicht einfach durchbrechen. Das ganze System würde dann zusammenbrechen oder wir sehen ja jetzt, du brauchst ja wirklich nur über einen großen Teich gucken. So. Und mich persönlich hat sehr entsetzt, ich habe das im Podcast auch schon mal gesagt, dass wirklich von Menschen in gehobenen Positionen politisch Dinge gesagt werden wie, ja, ich weiß gar nicht so recht, ob ich auf das, was die Gerichte da entscheiden, überhaupt noch was geben soll. So, dass ja. du fingst eben an und ich hatte sofort wieder mit dem roten Leuchtpfeil das im Ohr. Ja. Und das ist etwas, das mir auch sehr, sehr viel Sorgen macht. Gibt's vielleicht ein Thema, für das du dir unabhängig davon einfach mehr Aufmerksamkeit wünschst oder wo du gerne in unserem Rechtsstaat was verbessern würdest?
Ja, das hängt auch damit zusammen. Also ich würde mir wünschen, dass es allgemein mehr Bewusstsein dafür gäbe oder sich das wieder mehr verentwickeln würde, dass Dinge, die man sagt und die man proklamiert, eine Wirkung haben. Und zwar auf die Menschen, um die es dabei geht. Und zum einen geht es mir darum, dass in den letzten Monaten Begriffe und Forderungen sozusagen normal geworden sind, die noch vor einigen Jahren oder vor wenigen Jahren unsagbar gewesen wären. Und dass man da Menschen zu Objekten gemacht hat, was nun wirklich ein krasser Artikel 1 Verstoß ist. Zum Artikel 1 gehört eben das Objektivierungsverbot. Man darf nicht Menschen zu Objekten machen, die nicht mehr als Mensch betrachtet werden, sondern nur noch sozusagen, um ein Exempel zu statuieren. Ja, ich denke da an Abschiebungen von Menschen, die bestens integriert waren, die direkt am Arbeitsplatz verhaftet und ins Flugzeug gesetzt wurden, nicht mehr ihre persönlichen Dinge regeln konnten, obwohl denen nichts vorgeworfen wurde, aber die eben offen gelebt haben, die sich nicht versteckt haben, die nicht untergetaucht waren, und die erwischt man dann und möglich mit Familie, damit man die Zahlen relativ hoch in die Statistik reinkriegt. Und ich nehme das wahr in Social Media, ich nehme es auch wahr in persönlichen Gesprächen. Für Menschen, die von, sage ich jetzt mal, extremistischer Seite, aber auch mittlerweile aus der rechten Mitte als nicht so richtig zugehörig betrachtet werden, aufgrund äußerer Merkmale, ist Leben bei uns wirklich eingeschränkt geworden. Also Menschen mit dunkler Hautfarbe, Menschen, die Deutsch eben nicht akzentfrei beherrschen, die trauen sich zum Teil nicht mehr an bestimmten Zeiten, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten aufzutauchen oder sich öffentlich richtig zu äußern und wahrnehmbar zu sein. Sei es, dass sich jüdische Mitbürger nicht mehr trauen, die Kippa zu tragen. Sei es, dass sich muslimische Frauen nicht trauen, wenn sie das eben möchten, mit einem Schleier in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und das finde ich eine schreckliche Entwicklung. Der große Wert unserer Gesellschaft ist, dass jeder sich hier frei und zugehörig, dass jeder frei ist und zugehörig fühlen kann und sich frei bewegen kann. Und das ist bereits eingeschränkt. Und da kommt es gar nicht mehr drauf an, ob diese ganzen zum Teil menschen- und europarechtswidrigen Verschärfungen alle so umgesetzt werden. Die Verschärfung hat für diese Betroffenen in der Realität bereits eingesetzt und das ist schrecklich und das nimmt unserer Gesellschaft und unserem Zusammenleben eine ganz wichtige Qualität. Und ich hätte gern das Bewusstsein bei allen, die da agieren, dass sie sich mal wirklich in die Situation derer versetzen, über die sie sprechen und die sich hier zum Vehikel der Politik erklären. Das sind keine Vehikel, das sind keine Objekte, das sind Menschen, die oft nach einer dramatischen Lebens- oder sogar Fluchtgeschichte jetzt bei uns sind und eigentlich unsere Solidarität, unseren Schutz und unsere Empathie verdient haben. Und die möchten wir uns einfach mitleben, in aller Ruhe, so wie sie halt sind, so wie wir es auch möchten. Und dafür würde ich mir wesentlich mehr Bewusstsein wünschen.
Da hast du gerade bei mir ohne Übertreibung mitten ins Schwarze und auch ins Herz getroffen, weil ich ja sehr gut vernetzt bin mit Kolleginnen und Kollegen, auch mit Menschen außerhalb unserer Jura-Bubble. Und das ist etwas, was mir in letzter Zeit unfassbar oft gesagt wurde. Ja. Dass jetzt schon das Gefühl von Sicherheit verloren gegangen ist. Mir werden manchmal Nachrichten weitergeleitet oder ich krieg berichtet, was gesagt wurde oder was sich ereignet hat. Und das sind Anfeindungen im Alltag. Mir fehlen da manchmal die Worte. Und es sind Menschen, die zum Teil komplett akzentfrei sprechen. Du siehst aber vielleicht, dass sie Wurzeln haben, die nicht in Deutschland liegen. Die sind aber komplett integriert und werden so krass angefeindet. Das kriegt unser Eins oft gar nicht so mit.
So ist das, ja.
Und hätte ich nicht diese unmittelbaren Berichte, ich würde es gar nicht wissen, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Und das hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil die kriege ich ja auch, irgendwelche doofen Kommentare und irgendwelche Videos. Das ist ja anonym, das ist ja nicht an dich als Mensch, an dich als Person. Aber das sind Situationen beim Bäcker, bei der Post. Es ist unglaublich. Ja. Und das ist ein so wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die Rechtsverletzung ist da schon eingetreten. 5-Punkte-Plan hin oder her. Oder was da eben noch so auf den Weg gebracht oder diskutiert wird. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und das hätte ich mir noch vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Da weißt du zwar auch aus dem Freundeskreis, ja, da gibt's hier und da mal irgendeinen blöden Kommentar, aber nicht in dieser massiven Häufung wie jetzt gerade.
Ja.
Und das war ja auch in der Episode hier, ich hatte ja mehrere schon, muss ich mal überlegen, welche ich schon veröffentlicht habe und welche noch nicht. Aber wird ja auch erzählt, so im Beruf vielleicht nicht so extrem, aber sobald du privat unterwegs bist, inkognito. Und das finde ich sehr, sehr bedrückend.
Aber selbst im Beruf, Polizisten und Polizistinnen mit erkennbarem Migrationshintergrund, wird mittlerweile wirklich im Dint blöd angemacht, von wegen von Ihnen oder meistens dann per Du, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, ja. Und das ist schon eine krasse Grenzverschiebung, die da stattgefunden hat. Ich war jetzt diese Woche bei einer Veranstaltung zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit der deutsch-israelischen Gesellschaft und von gesellschaftlich für die Zusammenarbeit. Und da musste der Oberbürgermeister, weil es die Etikette so verlangt, ein Gemeinderatsmitglied namentlich begrüßen, der vor kurzem auf dem Marktplatz hier Abschiebetickets verteilt. Und das in dieser Veranstaltung. Und da muss ich ehrlich sagen, wir sind da sehr, sehr weit gekommen. Und ja, da sind Grenzen verschoben worden, die nie hätten verschoben werden dürfen. Und deshalb gilt für mich eben ganz stark in dem ganzen Engagement von Rechtsstaat auch diese Dinge wieder ins richtige Maß zu kriegen, das wieder zurückzudrängen. Das hat in einem Rechtsstaat nichts verloren.
Ich finde das so interessant. Ich meine, wir zwei kennen uns ja schon ganz gut und ich merke beim Zuhören, dass dir das genauso nahe geht wie mir. Also da sollte mehr Aufmerksamkeit drauf sein. Nehmt euch das mal alle mit da draußen, bitte. Und vielleicht sollte man einfach auch versuchen, und das habe ich auch schon mit vielen Gästen besprochen, im Alltag ein bisschen sensibler zu sein, wenn man sowas wahrnimmt. Und dann ein bisschen Zuspruch dadurch, dass man sich solidarisch zeigt und demjenigen zu erkennen gibt, ey, ich habe das gerade gehört und das ist nicht in Ordnung, ich bin hier.
Ja.
Da habe ich einige Episoden schon dazu veröffentlicht, wie man sich da auch sinnvollerweise verhalten kann. Wichtiger Punkt.
Du hast vorhin ja zu Recht gesagt, wir haben die Privilegien und das ist für mich ein Teil der Privilegiennutzung. Ich habe so einen netten Button zum Anklicken, der ist relativ klein, deshalb muss man sehr schön genau hingucken, steht drauf, Rassismus nehme ich übrigens persönlich.
Das finde ich gut. Will ich nachher mal fragen, wo du den her hast.
Ich muss mal gucken, ja, wo der her war.
Dann dieses kleine Format heißt ja von mir zu dir aufs Ohr. Das heißt, in dem Fall hast du jetzt noch die Gelegenheit, Jörg, eine Message an die Lauscher da draußen mit auf den Weg zu geben. Eine Botschaft, die du jetzt loswerden möchtest und die ein bisschen noch nachhallen soll zum Ende dieser Episode.
Ja, in jedem Moment überlegen, was bewirkt es, was ich tue und was bewirkt es, was ich nicht tue. Und dann lieber das Richtige tun und sich für die anderen einsetzen.
Das lasse ich jetzt einfach genau so, wie du es gesagt hast, stehen und nachhallen. Eine sehr schöne Botschaft, Jörg. Ich danke dir.
Danke für die Einladung und für die Gelegenheit, zu dem wirklich wichtigen Thema was zu sagen.
Und dann bis Sonntag.
Bis Sonntag. Ciao.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.